Ich begrüße euch auch ganz herzlich und wünsche euch allen, die ihr hier im Saal seid und nebenan in der Technik, aber auch an den Bildschirmen, ein gesegnetes und bewahrtes neues Jahr 2021. Darauf haben wir ja alle gewartet, oder? Dass dieses Jahr 2020 zu Ende geht und jetzt hoffentlich ein neues Jahr kommt. Aber wenn wir zurückblicken, sehen wir auch, dass Jesus im letzten Jahr bei uns war. Und dass er uns geführt und geleitet und geholfen hat. Und deswegen finde ich es so toll, dass wir heute mit der neuen Reihe anfangen, genau da, nämlich bei Jesus, der immer bei uns ist und der immer für uns ist, der mit uns durch das Leben geht, durch die Höhen und durch die Täler und der uns nie allein lässt. Dirk hat vorhin schon gesagt, wir reden über die Grundwerte des Christustreffs. Und die sind so formuliert, in der Ich-Form, denn wenn ich denen zustimme, dann ist das etwas Aktives. Dann ist das etwas, was ich freiwillig tue. Und dann hat es Sinn und dann kriegt es auch Hand und Fuß und wird zu Tat. Ich lese uns nochmal hier aus diesem Buch, das zum 30-jährigen Jubiläum des Christustreff entstanden ist. Und wer es noch nicht hat, es lohnt sich, das nochmal zu bestellen. Wir haben es sicher noch im Büro vorrätig, damit man auch weiß, in was für einer Gemeinde bin ich, was ist hier eigentlich gelaufen, bevor ich dazu kam. Herzliche Einladung, sich das Buch zu besorgen. Und jetzt lese ich nochmal diesen ersten Punkt, die Herrschaft Jesu Christi. Jesus Christus ist Herr meines Lebens. Und ich folge seinem Beispiel und Worten auch in ethischen Fragen. Und dieses in ethischen Fragen heißt in meinem Lebensstil. Wie lebe ich mit Jesus in dieser Welt? Und da geht es nicht um ein Bauchgefühl, um ein sich anpassen an das, was um mich herum geschieht, sondern es geht um diese Beziehung zu Jesus, zu der ich Ja sage und die ich eingehe und mit der ich ein Nachfolger von Jesus Christus werde. Das haben viele von uns so entschieden und haben gesagt, ja, Jesus soll der Herr in meinem Leben sein. Und um Jesus geht es jetzt erst einmal. Wir lesen aus dem Philipperbrief und ich überlese in einer Übersetzung, die euch vielleicht nicht so vertraut ist, in der Übersetzung das Buch, damit man noch einmal ganz anders hinhört. Es geht um Jesus. Ganz gleich wie Gott. Das war er. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er, bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen, alle Wesen, die sich im Himmel und auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein der Messias Jesus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Was ich euch gerade vorgelesen habe, ist natürlich in einer anderen Sprache als ein Lied gesungen worden, von den ersten Christen schon. Und wird hier aufgegriffen im Philipperbrief, ein Zitat sozusagen eines bekannten Liedes, das geschmettert wurde mit wahrscheinlich sehr freudigen Tönen, um die Herrschaft von Jesus ganz deutlich zu machen. Da kann man nur jubeln, wenn man weiß, dass jemand wie Jesus, der so voller Liebe ist, der so selbstlos ist, dass der die Herrschaft hat. Was für eine Beruhigung in unseren Zeiten. Und vielleicht haben wir es in der Weihnachtszeit gehört, die Verheißungen, dass die Herrschaft auf seiner Schulter ruht. Für mich in diesem Corona-Jahr ein großer Trost. Da kommt nichts ins Wackeln und Wanken. Da kommt nichts durcheinander, sondern die Herrschaft ruht bei Jesus. Sie bleibt bei ihm. Jesus ist Maßstab und Quelle für mein Leben. Ich will mich nach ihm ausrichten. Das heißt es, ein Christ zu sein, ein Jünger von Jesus, ein Nachfolger, ein Nachahmer. Wenn wir diesen Christus-Hymnus uns mal genauer anschauen, dann geht es ganz um Jesus, der, so wie wir uns fast nicht vorstellen können, sich verändert hat, als er seine Gottheit zurückließ und ein Mensch wurde wie wir. Er gab alles auf. Er klammerte sich nicht daran fest, wie Gott zu sein. In Luther heißt es, er sah es nicht als einen Raub an. Und da musste ich nochmal schmunzeln und dachte an die erste Corona-Zeit, wo die Leute um Klopapier gekämpft haben und dann die Klopapierrollen festgehalten haben wie einen Raub. Das gebe ich jetzt nicht mehr her, das ist jetzt meins. Genau das hat Jesus nicht gemacht. Er hat die Herrschaft hinter sich gelassen, er hat die Gottheit abgelegt, um Mensch zu werden. Er ist ganz Mensch geworden. Er hat gelacht, geweint, gegessen, getrunken, geschlafen. Er hat sich geärgert, er hat sich gefreut. Er war ganz Mensch. Er war ein Freund seiner Jünger. Er war ein Freund der Menschen. Er ist ganz Mensch geworden. Er wurde allen gleich. Und er stieg noch weiter hinunter. Er ist in den Tod für uns gegangen. Aus Gehorsam. Und Gehorsam ist ein großes Stichwort, wenn es darum geht zu sagen, Jesus ist mein Herr. Denn ein Herr, dem man nicht gehorcht, ist kein Herr. Also jemand hat mal gesagt, ob du ein Leiter bist, siehst du, wenn du dich umdrehst und feststellst, ob Leute dir folgen oder nicht. Und so, glaube ich, ist es auch mit der Herrschaft. Dass Jesus der Herr ist, ist die Tatsache. Die Frage ist, ordne ich mich dieser Herrschaft unter? Bin ich bereit, seinen Weg zu gehen? Jesus hat das getan bis hin zu seinem Tod am Kreuz. Wir kennen vielleicht, und wenn nicht, sollten wir es mal nachlesen in der Bibel, diesen Kampf, den Jesus hatte, denn er war ganz Mensch. Den Kampf in Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. Er wusste genau, was auf ihn zukommen würde, dass er getrennt von Gott in den Riss treten würde zwischen Menschen und Gott. Er wusste, dass alles, was an Schuld und Leid Menschen bis dahin und in Zukunft begegnet, ist und wird, dass er das auf sich nehmen wird. Was für eine Perspektive. Und er kann sich dazu unter Tränen und Blutstränen nur aufraffen, indem er gehorsam ist und sagt, dein Wille geschehe und nicht meiner. Jesus ist unser Vorbild. Deshalb hat ihn Gott hochgehoben, weil er gehorsam war, weil er diesen Weg gegangen ist und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Ich erinnere mich an einen Erlebnisparcours, den wir mal aufgebaut hatten auf einem Kirchentag zum Thema Vater Unser. Und da ging es auch um den Namen. Und wir hatten in einem Zelt ganz viele Namen auf Papierstreifen und Plastikstreifen und alles, was wir finden konnten, Namen geschrieben von ganz normalen Menschen, von Berühmtheiten, von allen möglichen Leuten, die uns einfielen. Auch Namen erfunden hinterher, weil uns nicht mehr genug einfielen. Denn man sollte durch diesen Wald von Namen sich einen Weg bahnen und überlegen, welcher Name ist mir wichtig? Welchen Namen verehre ich? Und dann kam man in einen zweiten Raum und da stand ein Thron. Und auf diesem Thron war kein Name. Und man sollte überlegen, welchen Namen würde ich auf diesen Thron setzen? Welchem Namen diene ich? Jesus, das habe ich entschieden, das will ich. Das ist mein Ziel, Jesus auf diesen Thron zu setzen, Jesus den Herrn sein zu lassen. Witzig war noch in diesem Parcours, dass ich eines Tages in dieses zweite Zelt kam und da saß ein kleiner Junge auf dem Thron. Und ich fragte ihn und sagte, was machst du denn da? Und er saß so, die Arme gekreuzt, die Augen zu und sagte, ich meditiere. Da habe ich gesagt, ja, was meditierst du denn? Das weiß ich nicht. Und ich sage, ja, aber du kannst doch auch mit Gott reden wie mit einem Menschen. Gott, was ist das denn? Sagte er und schaute mich an. Das war in Leipzig. Er hatte noch nie von Gott gehört. Er kannte diesen Namen noch nicht. Er kannte das Prinzip Gott noch gar nicht oder den Charakter Gottes noch gar nicht, das Wesen Gottes noch gar nicht. Er war noch jung und ich hoffe, er hat im Laufe der Zeit Jesus kennengelernt. Wir haben jedenfalls für ihn gebetet. Und immer wenn ich diese Geschichte erzähle, bete ich wieder für ihn, dass er Gott kennenlernt und Jesus findet. Jesus, der Herr, der Kyrios, der angebetet wird. Schon als Kind habe ich dieses Lied gelernt. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Das wird erst wirklich konkret werden, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Und wir als Christen sind die Ersten, die sagen, ich will mich dieser Herrschaft unterordnen. Ich will Gott gehorchen. Das ist ein Grundwert für uns auch im Christustreff, aber auch für Gemeinde, für Kirche allgemein. Ich will Jesus Christus gehorchen. Ich will ihm nachfolgen. Ich will an seinen Lippen hängen. Ich will seine Worte kennen. Ich will seine Aufgaben übernehmen. Ich will mit ihm und in seiner Kraft etwas dazu beitragen, dass Menschen diesen Namen kennenlernen. So radikal ist das. Wenn ich mich Christ nenne, dann muss ich das in meinem Leben auswirken. Es ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, es ist nicht nur ein frommes Gefühl, sondern es nimmt mich ganz als Mensch. Es nimmt mich ganz mit in ein verändertes Leben. Und jetzt schauen wir nochmal mit dem Philipperbrief auf unser eigenes Leben. In Kapitel 2 stand dieser große Hymnus und davor geht es nochmal um das, was wir in unserem Leben verändern sollten. Ich lese ab Vers 3. Lasst euch nicht von Neid antreiben, auch nicht von dem vergänglichen Streben nach Anerkennung. Verhaltet euch stattdessen unaufdringlich und achtet einer den anderen höher als sich selbst. Wenn ich Jesus als Herrn anerkenne, dann ändert sich der Blick auf mein eigenes Leben. Es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um mir, meine, mich. Die Selbstsucht, die Selbstsuche und Sucht und Suche haben sehr viel miteinander zu tun. Die Selbstverwirklichungssuche, das Beste rauszuholen, das angenehmste Leben zu haben, das meiste Schöne zu erleben und zu genießen. Und genau das ist uns in der Corona-Zeit so gut wie genommen worden. Und deswegen leiden jetzt viele Menschen, weil die Werte in ihrem Leben plötzlich nicht mehr so funktionieren. Wir können nicht mehr in Urlaub fahren, Kino gehen, Theater, was weiß ich alles, womit wir uns ablenken, was wir auch genießen dürfen. Ich bin nicht dagegen, aber es darf nicht der Inhalt unseres Lebens sein. Wenn ich auf der Suche nach mir selber bin, bin ich eigentlich verloren. Wenn ich Gott finde, finde ich auch mich selbst. Alle Ehre, alle eitle Ehre soll ich ablegen. Und was ist das beste Gegenmittel gegen Ehrsucht? Gut dastehen zu wollen, bewundert werden zu wollen, beneidet werden zu wollen vielleicht sogar. Das beste Gegenmittel ist, den anderen höher zu achten als mich selbst. Mal einen anderen Blick auf die anderen zu werfen. Sie mal mit Gottes Augen zu sehen. Und sie nicht in Freund und Feind einzuteilen, sondern in Menschen, die bedürftig sind, die Gott liebt, die Gott sucht und denen Gott begegnen will. Wir sollen die Streitsucht ablegen. Und wir sollen die Einstellung entwickeln, die wir vorhin bei Jesus gesehen haben, der sich selbst aufgab für uns sündige Menschen. Es verändert den Blick auf mein eigenes Handeln, auf mein eigenes Leben. Es geschieht nicht von allein, sondern ich muss an mir arbeiten in der Nachfolge. Tut alles ohne zu klagen, heißt es ab Vers 14, und ohne kleinliche Streitereien. Dann zeigt ihr euch als wahrhaftige, echte Kinder Gottes und niemand kann euch etwas vorwerfen. So lebt ihr inmitten einer völlig verdrehten und verbogenen Gesellschaft. Also es gibt zwei Arten, sich zu verbiegen. Sich zu verbeugen, könnte man auch sagen. Vor der Gesellschaft, die nach dem Mehrheitsprinzip entscheidet, oder vor der Herrschaft Gottes, der ewige Werte aufrichtet. Werte, die bestehen bleiben, egal wie sich die Gesellschaft verändert. Ich bin jetzt 64 Jahre alt und wenn ich überlege, in den Jahren, die ja noch gar nicht so lange sind, was sich da an Werten in unserer Gesellschaft alles geändert hat, das ist unfassbar, da kommt man fast nicht nach. Aber wenn ich denke, dass Gottes Wort uns Werte gibt, die ewig sind, die für das Leben das Beste wollen, dann kann ich nur sagen, ich will mich nicht nach der Gesellschaft richten, sondern nach Gott. Ich will in dieser verdrehten und verbogenen Gesellschaft, so heißt es hier, helfen, dass Menschen wieder gerade gehen können, dass sie ihrem Schöpfer ins Gesicht schauen können, dass sie aufrecht mit Vergebung, mit Heilung durch dieses Leben gehen können. Es geschieht in meinem eigenen Leben, wenn ich Gott gehorsam bin. Und jetzt frage ich dich mal ganz konkret, wo spielt der Gehorsam Gott gegenüber in deinem Leben eine Rolle? An welchen Punkten sagst du selber, da handle ich anders, weil ich Gott gehorche und nicht dem Mainstream, nicht dem, was die Medien, die Musik mir vorgeben? Gibt es solche Punkte, an denen du Gott gehorchst, auch gegen das Bauchgefühl, auch gegen den Mainstream? Das ist nicht leicht, das ist nicht einfach, aber es gehört zum Leben als Christ dazu, dass wir die Welt auf den Kopf stellen. So hieß es, als die ersten Christen in eine Stadt kamen. Da waren die Leute ganz aufgeregt und sagten, jetzt sind die, die die ganze Welt auf den Kopf stellen, auch noch zu uns gekommen. Stellst du die Welt auf den Kopf? Richtest du dich auf Jesus aus? Arbeitest du mit an den Aufgaben, die Jesus uns hinterlassen hat? Zum Beispiel den Auftrag, allen Menschen das Evangelium zu bringen. Bist du da gehorsam an dem Platz, an den Gott dich gestellt hat? Bist du offen, dass Gott dich anders führt, dass er dich vielleicht auch in ein anderes Land führt? Bist du offen, Gott zu gehorchen? Bist du offen, den Auftrag anzunehmen, sich um diese Schöpfung zu kümmern, den schon Adam und Eva bekommen haben und der auch für uns heute noch gilt? Bist du gehorsam in der Nächstenliebe, Menschen Gutes zu tun, für sie da zu sein? Bist du gehorsam in deiner Ethik, in deinem Lebensstil? Es gibt dieses Buch Money, Sex and Power, also Geld, Macht und Sex. Wie ist das in diesen Bereichen? Bist du da Gott gehorsam? Oder passt du dich den Maßstäben dieser Welt an? Ich kann nur sagen, dass Gott seine Maßstäbe gibt, weil er uns liebt und nicht, weil er uns irgendetwas vorenthalten will. Er will auch nicht, dass es uns schlecht geht. Aber nicht alles, was uns ein gutes Gefühl gibt, ist auch gut und kann vor Gott bestehen. Und deshalb sollten wir uns ganz neu ausrichten, auch am Anfang dieses Jahres, auf das, was Gott an Vorgaben für unser Leben gibt, wenn wir als Christen leben wollen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, es ist eine Selbstverpflichtung. Da bin ich vor mir selber Rechenschaft schuldig und vor Gott und nicht vor anderen Menschen. Gott prüft das Herz. Das alles führt zu Ehrfurcht vor Gott. Dieses Gefühl, dass Gott Gott sein kann und dass er nicht in meinen Rahmen passen muss. Dass er mir Dinge zumuten kann, die schwer sind. wo ich herausgefordert bin, ihm zu vertrauen und zu sagen, auch wenn es jetzt wehtut, vertraue ich dir, dass dieser Weg dein guter Weg mit mir ist. Es ist nicht immer leicht und einfach und easy. Und es ist auch kein Zeichen für besonderen Segen, wenn immer alles leicht und easy ist. Der Segen Gottes zeigt sich gerade in den schweren Zeiten. Da, wo Verlust ist, da, wo Krankheit ist, da, wo Not ist, wo Sorgen uns quälen, wo wir nicht weiter wissen, da ist Gott besonders nahe. Wie wird das möglich? Und das finde ich sehr tröstlich. Das steht am Anfang des Philipperbriefes. In der Gemeinschaft. Und deshalb ist es auch ein Thema für eine Predigt, wo wir als Gemeinde zusammenkommen oder eben uns über Bildschirm sehen. Ein Thema für uns gemeinsam. Ab Vers 1. Wie geht ihr nun miteinander um? Sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehung zum Messias Jesus. Ihr steht einander durch Trost und Liebe bei. Ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt, und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Das sind hohe Maßstäbe. Aber nur in dieser Art des Umgangs schaffen wir es, beieinander zu bleiben. Wenn wir selbstgerecht mit anderen umgehen, wenn wir sie verurteilen, in Boxen sperren, sie in unser System einbauen, dann werden wir ihnen nicht gerecht. Wir ermutigen einander. Wir stehen mit Trost und Liebe zusammen. Wir gehen liebevoll und einfühlsam miteinander um. Dann sind wir in völligem Einklang auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtet. Und das alles ermöglicht Gott. Das lesen wir ab Vers 14. Tut alles ohne zu klagen. Entschuldigung, ab Vers 13. Denn Gott selbst befähigt euch, sodass ihr den Willen dazu habt und es auch zur Ausführung bringen könnt. Und das alles noch viel mehr, als ihr selbst es gedacht habt. Tut alles ohne zu klagen und ohne kleinliche Streitereien. Dann zeigt ihr euch als wahrhaftige, echte Kinder Gottes und niemand kann euch etwas vorwerfen. Wir gehören zusammen, wir sind nicht allein unterwegs. Wir stehen beieinander, wir trösten, wir helfen, wir halten einander fest. Wir sind füreinander da. Und wie das in dieser Corona-Zeit geschehen kann, da brauchen wir noch viel Fantasie, viel gute Ideen, wie wir in Kontakt miteinander bleiben können. Und wer Ideen hat, schreibt sie uns. Wir freuen uns über Anregungen, wie das gelingen kann. In einem Lied heißt es, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder. Er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Schüler. Er ist unser, wir sind sein. Lasst uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, bis schon hier auf dieser Erde kein getrenntes Glied mehr ist. Und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein.